Der Predigtext für heute ist wegen des Kanzeltausches der Text eben von vor zwei Wochen. Und er steht in Matthäus 21 ab Vers 12. Jesus ging in den Tempel hinein und er trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sangen, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sich stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Was macht ein Chor, wenn er vorne an der Bühne steht als erstes? Legt er gleich los? Volle Power? Nein. Als allererstes machen die Chorsänger das, dass sie hören auf den Chorleiter, der den Ton angibt. Als junger Bub habe ich mir im Chor den Spaß gegönnt, mit meinem Nebenmann zu versuchen, lauter zu singen als der Chorleiter und einen falschen Ton anzugeben. Und hin und wieder ist es uns gelungen, dass der Chor dann einen halben Ton tiefer gesungen hat. Aber spätestens nach dem dritten Takt ist das Musikstück aus den Fugen geraten. Es braucht einen, der den Ton angibt. Wer gibt den Ton an? Das ist die Frage, die auch im Tempel gestellt wird. Wer gibt den Ton an? Sind es die Pilger, die von ganz Jerusalem, von ganz Israel zusammenkommen, ihre vielen Kilometer auf sich nehmen und nach Jerusalem zum Passafest pilgern? Und weil sie doch recht in Stimmung sein wollen, lassen sie die Opfertiere zu Hause. Die würden doch nur stören auf dem andächtigen Weg in die Zionsstadt. Sind sie, die den Ton angeben? Oder sind es die hohen Priester und Schriftgelehrten, die im Tempel sind und für Ordnung sorgen und zufrieden sind, dass das Geld in der Kirchenkasse klingelt? Geben Sie den Ton an? Oder geben die Händler, die Taubenhändler, die Ziegenhändler und Geldwechsler den Ton an, die ordentlich Geld scheffeln, die in Bombenstimmung sind, weil eben das Geld hereinkommt von den vielen Pilgern, die nach Israel, nach Jerusalem kommen? Sind Sie es, die den Ton angeben? Nein, Jesus kommt in das Tempelareal und er gibt den Ton an. Und er sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Das ist die Bestimmung des Tempels. Das ist der Tenor, der in unseren Kirchen herrschen sollte. Unsere Kirchengebäude sollen Bethäuser sein, wo Menschen zusammenkommen, im Namen dieses dreieinigen Gottes. Ihre Kirche hier, Ottmar-Kirche heißt sie, ist das richtig? So wurde es mir vorhin gesagt. Die Ottmar-Kirche soll ein Bethaus heißen, wo Menschen zusammenkommen und beten. Nicht, wo sie sich orientieren an den Kundenorientierung, nicht an dem, was sich die Leute wünschen, sondern im Namen Jesu kommen wir zusammen. Wo Jesus nicht mehr den Ton angibt, dort gerät die Kirchenmusik. Dort gerät die ganze Botschaft des Evangeliums aus den Fugen. Um Jesus geht's. Und deswegen beginnt der Gottesdienst auch nicht im Namen des Pfarrers, das wäre ein armseliges Feierchen. Auch nicht im Namen der Gemeinde, auch das wäre noch nicht bombig. Der Gottesdienst beginnt im Namen Jesu. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb kommen wir zusammen. Am Gottesdienst werden wir gestimmt für die neue Woche. Und wenn die Orgel schief klingt und das Kirchenmusikteam da vorne, so war es heute Morgen jetzt nicht, soll keine Kritik sein. Aber wenn das schief klingen sollte und der Banknachbar ein schräger Singvogel ist, ist das alles jammerschade. Aber das ist nicht, worum es geht, sondern wir kommen zusammen im Namen Jesu. Das ist es, was uns stimmt für die neue Woche. Deshalb das erste Anstimmen und jetzt das zweite Einstimmen. Was macht der Chor, wenn er den Ton bekommen hat? Das wäre ein armseliger Chor, der jetzt schweigen würde. Der Chor, natürlich, er stimmt ein und er greift das Lied auf, das er lange schon geübt hat, das ihm lange schon auf dem Herzen brennt und stimmt ein in dieses Lied, was erklingen soll. Und so ist es auch im Tempel. Nachdem Jesus den Ton angegeben hat, dort wird der Chor hörbar. Und wir hören einen ersten Chor, nämlich den Chor der Bettler und Lahmen. Und dazu müssen wir jetzt ein bisschen in unserer Bibel blättern. Ganz am Anfang der Geschichte Israels, als David Israel, Jerusalem erobert, die Davidstadt. Dort heißt es, dass in dieser Stadt Lahme und Blinde waren. Und dann hat man über David gespottet, als er diese Davidstadt einnehmen sollte und sagte, David, du schaffst es doch nicht einmal, dass du die Lahmen und Blinden besiegst. Und dann steht dieser grausame Satz im 2. Samuel-Buch. Dem David waren seither die Lahmen und Blinden verhasst. Kein Zutritt für sie in den Tempel. Im Tempel soll's doch heilig zugehen. Da soll doch keiner da sein, der nicht in Ordnung ist. Und seither hängt dieses unsichtbare Schild über der Eingangstür der Kirche. Zutritt für Lahme und Blinde verboten. Ich habe geguckt, außen hängt bei Ihnen nichts vor der Tür. Aber vielleicht so insgeheim hängt es hier oder woanders in unseren Kirchen, wo wir sagen, Zutritt nur für die religiös-musikalischen. Zutritt nur für die, die in rechter Stimmung sind. Zutritt nur für die, die in heilen Familienverhältnissen leben. Zutritt nur für die, bei denen alles in Ordnung ist. Die sollen doch im Gottesdienst zusammenkommen. Aber Jesus hängt das Schild von der Türe des Tempels ab und sagt, nein, gerade die haben Zutritt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wo Jesus den Ton angibt, dort hat es auch Platz für die, denen nicht nach Singen zumute ist. Und es hat Platz für die, die sonst keinen Raum haben. Wenn wir im Markus-Evangelium aufschlagen würden, die gleiche Geschichte lesen, würden wir ganz viele Ähnlichkeiten entdecken. Aber eines wäre noch anders, eines würde noch anders stehen. Nämlich Jesus sagt dort nicht nur, mein Haus soll ein Bethaus heißen, sondern, wissen Sie es? Mein Haus, danke für diese Ehrlichkeit, dass du den Kopf schüttelst. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Jetzt würde ich sie am liebsten mitnehmen nach Jerusalem, in das Nationalmuseum. Und dann würden wir uns aufbauen vor diesem großen Modell vom herodianischen Tempel. Denn das muss man wissen für diese Geschichte, wie der Tempel aufgebaut ist in Jerusalem. Da ist oben an der obersten Ebene das Allerheiligste, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr Zutritt hat. Drumherum das Heilige, das ist der Amtsbereich der Priester. Da davor der Vorhof für die Männer, da davor der Vorhof für die Frauen und drumherum das Tempelareal, das ist der Vorhof für die Heiden. Und genau in diesem Tempelvorhof für die Heiden spielt sich die ganze Geschichte ab. Dort haben die Händler ihre Stände aufgebaut. Dort treibt Jesus die Händler hinaus. Dort geht es heiß her. Das ist der eigentliche Platz, wo die Platz finden sollen, die sonst nicht Zutritt haben, die Heiden, die vielleicht auf der Suche sind. So wie der Kämmerer aus Äthiopien, der eben nur bis in diesen Tempelvorplatz hinein darf. Und der dort aber nicht zur Ruhe kommt. Er muss sich dieses Reispräsent kaufen, diese Schriftrolle, um Gott zu finden. Und Jesus sagt, nein, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle. Was treibt ihr dort für Rummel? Was macht ihr Kirmes aus der Kirche? Es soll doch ein Ort sein, wo Menschen zur Ruhe finden. Haben Sie solche Plätze in Ihrer Gemeinde, wo die Menschen Gott finden können, die nicht regulär zur Gemeinde gehören? Wenn nicht, schaffen Sie sie. Wir brauchen sie. Denn Jesus räumt genau in diesem Vorplatz auf. Wo Jesus den Ton angibt, dort stimmt die Gemeinde ein in das Kyrie. Und wir können es auch für uns ganz persönlich nehmen. Wenn Ihnen heute nicht nach Singen zumute ist, wenn Sie nicht wissen sollen, wie Sie die nächste Woche rocken sollen. Wir kommen hier zusammen im Gottesdienst nicht, weil uns alle nach Singen zumute ist, sondern dass wir mit hineingenommen werden in das Kyrie und in das Gloria. Dass wir gestimmt werden von diesem Gott. Jesus lässt uns nicht. Er stimmt uns. Auch die, denen das Singen vergangen ist. Anstimmen, einstimmen und nun das Dritte, die Pause. Haben Sie schon mal Händels Halleluja gesungen? Im großen Chor mit starkem Orchester. Dort heißt es in der letzten Liedzeile, denn er regiert von nun an auf ewig. Und jetzt kommt fünfmal das Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Und dann schweigt das Orchester. Dann schweigt der Chor. Und wehe dem Sänger, der die Pause vergisst. Der wird diesen Auftritt seines Lebens nicht mehr vergessen. Denn dann kommt eine große Generalpause. Und dann erst das fünfte Halleluja. So sehr die Pause bei den Sängern gefürchtet ist, so sehr verstehen es die Komponisten, die Pausen zu setzen. Denn in der Pause, da klingt das Fortissimo nach und in der Pause wird das Piano hörbar. Und so ist es auch im Tempel. Nachdem Jesus für Ordnung gesorgt hat, nachdem Ruhe eingekehrt ist und eine Pause entsteht, dort hört man das Piano der kleinen Buben, die noch diesen Ohrwurm haben vom Einzug in Jerusalem. Und die rufen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der Sohn Davids. Und die Pharisäer, sie hören's. Und die hohen Priester, sie vernehmen's, das Piano, das die ganze Zeit schon da war, aber jetzt erst, seit Jesus für Ruhe gesorgt hat, so richtig laut durchklingt. Und sie sagen zu Jesus, Jesus, hörst du es denn auch? Das ist liturgisch nicht korrekt. Das Hosianna gehört in das Laubhüttenfest. Wir sind beim Passafest. Wir singen doch an Karfreitag keine Weihnachtslieder. Und Jesus, du wirst dem doch nicht zustimmen, dass du der Messias bist. Dass du der Tempelherr bist, dass du der bist, auf den alle schon warten. Und Jesus sagt, doch, ich hab's gehört, ja. Und aus diesem Mund, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Die Kinder sagen die Wahrheit. In der Pause wird das Entscheidende hörbar. Jesus Christus ist der Herr. Jesus ist der, auf den die ganze Welt, die ganze Zeit gewartet haben. Jesus ist der Herr, von dem wir heute leben. Jesus ist der Herr, der in unseren Kirchen, auch am Kirchentag, gepredigt werden mag. Dass wir in der Pause, in der Stille am Sonntag vernehmen, dass er der Herr ist auch über unseres Lebens, dass wir uns stimmen lassen, voller Erwartung, heute schon einstimmen können in das, was Jesus angestimmt hat damals im Tempel, was seither nicht verklungen ist. Er ist der Herr dieser Welt und er ist der Herr dieses Lebens. Auf ihn werden wir gestimmt. Amen.